Gnade sei mit euch und Frieden von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, es scheint so leicht zu sein, wenn man die anderen Menschen für etwas verantwortlich machen kann. Das kann man zuweilen bereits bei Kindern beobachten. Sie schauen genau darauf, wie die anderen sich verhalten. Darauf, was sie falsch machen oder unerlaubterweise tun. Aber nicht nur Kinder verhalten sich so, auch Erwachsene sind sehr schnell dabei, wenn es darum geht, die Schuld bei anderen Menschen aufzudecken. Hast du nicht gesehen, wie die sich auf dem Fest benommen hat? Sag mal, der sowieso bereichert sich doch, wo er nur kann. In der Familie Dings da leben wohl inzwischen alle am Rande der Egalität. Dann ist es aber auch kein Wunder, wenn es ihnen so schlecht geht. Denn Strafe muss doch sein, wenn man sich so benimmt, oder? Die Frage, warum wir Menschen so beurteilend auf das Verhalten anderer schauen, ist im Grunde ganz einfach zu beantworten. Wir verhalten uns so, weil wir selbst dann besser wegkommen. Denn ich weiß mich doch zu benehmen. Und es stimmt vielleicht sogar, dass wir bestimmte Dinge so niemals tun würden. Aber dass wir bestimmte Dinge nicht tun, bedeutet doch dennoch nicht automatisch, dass wir nicht auch Dinge tun, die eben nicht in Ordnung sind. Es bedeutet doch nicht, dass wir perfekt wären oder, wie es die Bibel ausdrückt, frei von Sünde und Schuld. Aber wenn wir eben nur auf die anderen und deren Fehler sehen, kann uns das ganz leicht von uns selber ablenken. Sie erinnern sich sicher an den Splitter in den Augen der anderen, aber den Balken in unserem Auge, den nehmen wir nicht wahr. Wenn uns die anderen beschäftigen, dann brauchen wir nicht über uns selber nachzudenken. Und wir haben hier ein Paradebeispiel für das Phänomen der Selbsttäuschung. Wenn andere Thema sind, dann bin ich es eben nicht, die anderen. Sie werden so zu einer Instanz der Anklage. Das sind dann die, die böse sind. Die Strafe, eine richtig harte Strafe, wirklich verdient haben. Das können einzelne Menschen sein. Das können aber auch ganz pauschal zum Beispiel Flüchtlinge sein. Es gibt Parteien und Menschen, die genau so reden. In erschreckend langer Zeit waren und sind es auch die jüdischen Mitmenschen. Unterstützt auch durch die falsche Auslegung von Bibelstellen, wie zum Beispiel unserem heutigen Predigttext. Hören wir nun auf den Predigttext für diesen Sonntag Reminiscere aus dem 5. Kapitel des Jesaja-Buches. Wir hören die Verse 1 bis 7. Wohlan, ich will von meinem lieben Freunde singen, ein Lied von meinem Freund und seinem Weinberg. Mein Freund hatte einen Weinberg auf einer fetten Höhe. Und er grub ihn um und entsteinte ihn und pflanzte darin edle Reben. Er baute auch einen Turm darin und grub eine Kelter und wartete darauf, dass er gute Trauben brächte, aber er brachte schlechte. Nun richtet ihr Bürger zu Jerusalem und ihr Männer Judas zwischen mir und meinem Weinberg. Was sollte man noch mehr tun an meinem Weinberg, das ich nicht getan habe an ihm? Warum hat er denn schlechte Trauben gebracht, während ich darauf wartete, dass er gute brächte? Wohlan, ich will euch zeigen, was ich mit meinem Weinberg tun will. sein Zaun soll weggenommen werden, dass er kahl gefressen werde, und seine Mauer soll eingerissen werden, dass er zertreten werde. Ich will ihn wüst liegen lassen, dass er nicht beschnitten noch gehackt werde, sondern Disteln und Dornen darauf wachsen, und will den Wolken gebieten, dass sie nicht darauf regnen. Des Herrn Zebaoth Weinberg aber ist das Haus Israel und die Männer Judas seine Pflanzung, an der sein Herz hing. Er wartete auf Rechtsspruch. Siehe, es war Rechtsbruch. Auf Gerechtigkeit, siehe, da war Geschrei über Schlechtigkeit. Um diesen harten Text wirklich verstehen zu können, müssen wir uns zunächst die Situation vor Augen führen, in die hinein dieser Text formuliert worden ist. Müssen ihn einordnen in die Geschichte Gottes mit seinem auserwählten Volk. Jesajas Prophetenamt begann im Todesjahr des Königs Usia und erstreckte sich auf circa 55 Jahre. Israel war damals eingekeilt zwischen den beiden Großmächten Assyrien im Norden und Ägypten im Süden. Hinzu kam dann eine dritte Großmacht, das Babylonische Reich im Nordosten am Euphrat. Die Strafe, die Jesaja ankündigt, bezieht sich auf die Zerstörung Jerusalems und die Deportation nach Babylon ins Exil. Zwischen diesen drei Mächten eingekeilt, hätte Israel seine Unabhängigkeit wohl nur dadurch bewahren können, dass es sich von allen drei Mächten ferngehalten und alleine auf Gott vertraut hätte. Eine solche Haltung aber hatten die meisten der israelitischen Könige nicht. Die Politik Israels bestand vielmehr darin, sich abwechselnd auf die eine oder andere Macht einzulassen und Bündnisse zu schließen. Und so wurde das gelobte Land in der Mitte des Ganzen mehr und mehr zum Kampfplatz, bis zu dem Tag, da es endgültig in die Hand Babylons fiel. Also kam der Untergang, der vom Propheten Jesaja nur als Strafe Gottes für dieses Nicht-Vertrauen in Gott gedeutet werden konnte. Aber schon der Text selbst macht sehr deutlich, dass es nicht um einen kompletten Untergang dieses besonderen Volkes Gottes gehen soll. Jesaja beschreibt nicht in harten Worten den Untergang als Strafe für dieses mangelnde Vertrauen. Nein, Jesaja, der Prophet Gottes, er singt ein Lied. Ein Lied, das durch seine Worte deutlich macht, wie sehr es hier um ein Verhältnis geht, das zutiefst erschüttert wurde. Im Grunde geht es hier um eine Liebesgeschichte der besonderen, der intensiven Art. Denn der Weinbergbesitzer kümmert sich doch rührend um seinen Weinberg. Er tut es, weil er ihm wichtig ist, weil er ihn liebt. Aber er erwartet eben auch etwas dafür, nämlich Gegenliebe, gute Frucht. Wir hören dieses Lied und wir können es quasi gar nicht anders deuten als so. Das Lied ist als Sinnbild für das Verhältnis zwischen Gott und den Menschen zu verstehen. Denn der gute Gott, er liebt uns, er tut alles für uns, ist der gute Hirte, der barmherzige Vater, ist wie eine Burg, wenn wir Angst haben, wie eine Henne, die uns unter ihre Fittiche nimmt. Er ist eben kein Gott, der uns irgendwann einmal geschaffen hat und dem es dann egal wäre, was mit uns passiert. Nein, Gott kümmert sich um uns, schafft beste Voraussetzungen dafür, dass es uns gut geht und dass wir Gutes tun können. Bleibt dies aber aus? Ja, was dann? Wer jemals geliebt hat, weiß, dass Liebe und Zorn ganz eng zusammengehören können. Denn zornig ist man oft gerade auf die Menschen, die man liebt und von denen man etwas erwartet hat. Und so deshalb ist die Geschichte Gottes mit uns Menschen immer eine Liebesgeschichte, aber eben zuweilen auch die Geschichte eines Zornes. Zorn im Paradies, als Gottes Verbot von dem Baum zu essen so sträflich missachtet wurde. Zorn auf das auserwählte Volk, das auf seinem Wege die Freiheit immer wieder murrte, sich in eine Gefangenschaft zurücksehnte und sich ein goldenes Kalb machte. Und von Zorn hören wir auch im Neuen Testament, als Jesus von Nazareth die Händler und Geldwechsler aus dem Tempel werfen muss. Nein, liebe Gemeinde, es ist Gott ganz und gar nicht gleichgültig, wie wir Menschen leben. Und das Alte Testament kennt an dieser Stelle sogar ein zu spät. Wie es ja auch der Prophet Jesaja erleben muss, als Jerusalem untergeht und die Deportation nach Babylon beginnt. Jesaja deutet dies als Strafe Gottes. Die Botschaft lautet, dein Verhalten hat Konsequenzen. Diese Binsenweisheit lernen schon Kinder. Aber der Text sagt nicht, dass damit Gottes Weg mit seinem auserwählten Volk für alle Zeit zu einem Ende gekommen wäre. Isoliert man aber unseren Predigtext aus seinem historischen Kontext, dann ist er sehr leicht so umzudeuten und zu missbrauchen für eine politische Richtung, die der Prophet Jesaja niemals auch nur in Kopf und Herz gehabt hätte. Ihm, Jesaja, ging es immer um das Verhältnis zwischen Mensch und Gott und nicht um eine Legitimierung für irgendeine Form des Antisemitismus. Wir verstehen, hier geht es nicht um die Aburteilung eines Volkes. Hier geht es vielmehr um Gott, um seine Liebe zu uns Menschen. Und es geht um Fehlbarkeit, deine und meine. Der Mensch ist so, viel zu oft und viel zu leicht, indem er sich nicht richtig gegenüber seinen Mitmenschen verhält, an ihnen schuldig wird und sich damit auch vor Gott, besonders vor Gott, fehlverhält. Darum soll es heute gehen, darum, wie wir selber sind. Wir sollen den Blick von den anderen wenden und uns quasi selber einmal in die Augen schauen, den Balken entdecken, um dann ehrlich mit uns selbst umzugehen. Die Passionszeit bis Ostern ist nicht so gemeint, dass wir verstärkt darauf achten sollen, wie schlecht die anderen sind und wie schlecht sie sich verhalten. Buße meint vielmehr immer etwas, was mit uns selbst zu tun hat. Etwas, was wir empfinden, was uns leid tut und das wir ändern wollen. Und deshalb kann uns der heutige Predigtext eine große Hilfe auf dem Weg zu unserer eigenen Buße sein. Gerade durch die Härte der Schuld, die in ihm zum Ausdruck gebracht wird. Kein Beschönigen mehr, kein Wir sind doch eigentlich gar nicht so schlimm. Wir müssen Buße tun, weil wir uns so oft anders verhalten, als wir es sollten. Unser Predigttext, das Lied vom unfruchtbaren Weinberg, drückt wunderbar aus, wie gut Gott sich um uns kümmert, mit welcher Liebe er uns umgibt. Gott hat uns geschaffen zu seinem Ebenbild. Wir haben also alle miteinander die besten Voraussetzungen dafür erhalten, um uns gut zu verhalten. Aber wie verhalten wir uns denn? Wir bringen oft keine Frucht, so wie es das Bild des Weinbergs uns vor Augen stellt. Wir sind von unseren Voraussetzungen her gedacht, fruchtbarster Boden, der gedeihen und blühen könnte. Aber so wenig entsteht, weil wir so viel gute Frucht selber im Keim ersticken. Und wie geht Gott damit um? Der Text besagt, dass Gott den Weinberg brach liegen lässt. Eine Deutung also, die in ihrer Deutlichkeit wirklich Angst machen kann. Aber an dieser Stelle bleibt unser christlicher Glaube eben nicht stehen. Zwischen unserem Verhalten und dieser gerechten Strafe Gottes stellt Gott etwas Neues und ganz Wunderbares, nämlich Ostern. Gottes Sieg über unsere Schuld und die daraus resultierende Vergebung, die uns allen immer wieder einen Neuanfang ermöglicht. Manchmal muss man erst sein Verhalten in aller Deutlichkeit vor Augen gestellt sehen, um verstehen zu können, wie groß Gottes Vergebung dem gegenüber ist. Und deshalb haben wir hier einen so wichtigen Text für diese Bußzeit. Denn wie wollen wir die Gnade verstehen, die uns allen durch Ostern zuteil geworden ist, wenn wir gar nicht mehr wahrnehmen, wie schlecht wir alle eigentlich sind und wie sehr wir alle der Vergebung bedürfen? Es geht um uns, liebe Gemeinde, nicht um die anderen Menschen und schon gar nicht um ein anderes Volk. So leicht sollen und dürfen wir es uns an dieser Stelle nicht machen. Es ist immer leicht, wenn man die anderen für etwas verantwortlich machen kann. Von unserem Predigttext für heute können wir lernen, dass wir es uns damit viel zu einfach machen. Leben aus dem Glauben und dem Vertrauen auf Gottes Liebe zu uns hat immer auch mit Verantwortung zu tun für das, wie wir handeln können. Mit der Verantwortung unseren Mitmenschen gegenüber. Mit der Verantwortung aber auch, in die wir durch unseren Glauben gestellt sind. Gott hat uns allen durch Ostern die Vergebung all unserer Schuld zugesagt. Ein wunderbares Geschenk an uns. Daraus erwächst aber immer auch der Anspruch Gottes an uns, der besagt, dass wir unsere Schuld einsehen müssen und uns deshalb verändern wollen. Darüber sollen wir nachdenken in dieser Zeit der Buße, in der wir auf das Osterfest zugehen. Wenn wir das tun, sind und bleiben wir ein ganz wunderbar angelegter Weinberg. Ein Weinberg, der seine Früchte trägt und auf dem es so viel zu ernten gibt. Amen. Und der Frieden Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.